weiß, ich habe ein 20-25%iges Risiko, vor meinem 85. Lebensjahr Demenz bekommen zu können, war für mich ein Hauptansporn zu sagen, okay, ich muss mich einfach noch mehr um meine Gefäße kümmern, um meine Durchblutung kümmern, weil ich eben weiß, wenn ich das tue, kann ich dieses Risiko runterfahren. Also für mich war es ein Ansporn, der mich jetzt nicht nachhaltig verunsichert, aber der mir schon als Reminder da ist, zu sagen, komm Junge, bleib dran, kümmere dich drum.
.400.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland an Demenz und vergessen damit zum Teil ihre eigenen Kinder, ihre eigenen Verwandten. Wir wollen heute einmal aufarbeiten, was du konkret tun kannst, um das bei dir zu verhindern. Denn das Spannende ist, 45% aller Demenzfälle sind vermeidbar, wenn man seine Risikofaktoren kennt und sein Leben mit kleinen Anpassungen eben anpasst. Und das Ganze bespreche ich wieder einmal mit Markus.
Du hast keinen anderen. Herzlich willkommen.
Servus. Freue mich sehr. Wer ihn noch nicht kennt, der muntere junge Mann neben mir hier ist Arzt, Kardiologe, Internist mit Fokus auf präventive Medizin. Ich bin der Laurenz, ich bin Laie, ich darf die dummen Fragen stellen. Und damit herzlich willkommen zum Long Game Podcast. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und du im Hier und Jetzt deine maximale Performance abrufst. Markus, also Demenz ist einer von den Big Four, die wir sagen, also eine von den vier großen Krankheiten, die wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Vielleicht einmal angefangen damit. Ich habe jetzt schon gesagt, 400.000 Menschen in Deutschland erkranken daran. Mhm. Ist das nur in Deutschland so oder ist das ein generelles Problem? Wie oft kommt das eigentlich vor? Und dann ist es natürlich spannend mal zu verstehen, wie entsteht so eine Demenz eigentlich überhaupt?
Ja. Also es ist ein generelles Problem, muss man sagen. Also an sich, wenn man in der Bevölkerung fragt, wovor hast du am meisten Angst, dann kommt sehr, sehr früh Krebserkrankung. Das ist extrem präsent. Und so ein bisschen später kommt dann die Aussage, ja, Demenz ist irgendwie auch nicht cool. So dieses nicht mehr im Alltag da sein, das ist nicht mehr seine Angehörigen erkennen. Also das wirkt schon nach und ist durchaus ein präsentes Thema. Wir haben aktuell 57 Millionen Demenzerkrankte weltweit. Mhm. Und wenn man die Zahl anschaut, du hast es gesagt, 400.000 jährlich in Deutschland allein. Es gibt derzeit Hochrechnungen, dass im Jahr 2050 ungefähr 134 Millionen Fälle vorliegen. Also es verdreifacht sich nicht komplett, aber es ist auf jeden Fall, wird es ein Erkrankungsbild, das gewichtig wird weltweit.
Vielleicht bevor wir noch reingehen, also das wird sich verdreifachen wegen einer alternden Bevölkerung?
Wegen einer alternden Bevölkerung, wegen einer kränker werdenden Bevölkerung, weil da spielen einfach beide Faktoren mit rein. Man muss sich das so vorstellen, also man weiß relativ viel mittlerweile, was da so passiert im Gehirn, warum diese Demenzformen entstehen, aber man hat die hundertprozentige Lösung bisher noch nicht. Mhm. Was wir momentan wissen ist, man muss sich das vorstellen, ich habe mein Gehirn, ich habe entsprechende Biomasse, die eine gewisse Funktionalität hat. Also, dass das einfach jeder Prozess abläuft. Im Körper funktioniert vieles mit Eiweißen, also sprich Proteine, die Informationen transportieren, die Stoffwechselprodukte transportieren, etc. Und es gibt Mechanismen, die dazu führen, dass spezielle Eiweiße, also sogenannte Amyloid-Beta-Eiweiße oder Tau-Proteine, also Protein ist ja ein Eiweiß, also Tau-Eiweiß, wie ausflocken und sich in der Gehirnmasse ablagern. Mhm. Bedeutet, dass ich funktionelles Gewebe mit irgendetwas wie verklebe und dadurch nehme ich diesem Gewebe die Möglichkeit, seine Funktion zu erfüllen. Okay. Man kann es vielleicht ein bisschen leichter sich vorstellen, das ist ähnlich wie bei jemandem, der eine Lungenerkrankung hat oder schwer raucht, wo die Lungenbläschen kaputt gehen und wie so zusammenkleben, dann kann da keine Luft mehr durch oder Luftaustausch sein. Und so ist es eben auch beim Gehirn. Wenn diese Hirnmasse verklebt, abgelagert wird und diese Eiweiße sich da reinpacken, verliert dieser Teil des Gehirns einfach Funktionalität. Mhm. Bedeutet natürlich, das Ziel ist, überhaupt mal zu verhindern, dass diese Eiweiße entstehen. Oder im Optimalfall sogar, wenn welche da sind, die vielleicht sogar auflösen zu können.
Okay. Also wir gehen jetzt einmal gleich durch einen ganz konkreten Fahrplan. Also wir wollen verstehen, was ist das eigentlich, wie entsteht das, was sind Risikofaktoren, genetisch, lebensstilmäßig und vor allem, wie kannst du es dann für dich so anpassen, dass du quasi sagst, okay, ich habe alles getan, um mein Demenzrisiko zu vermeiden, das klären wir jetzt alles heute. Mhm. Jetzt sind wir gerade dabei zu verstehen, wo kommt eigentlich diese Krankheit her? Mhm. Und du sagst quasi, es gibt also Proteine im Körper. Für die Zuhörer bitte nicht verwechseln, also es ist nicht das Protein, das man isst, sondern Proteine machen alle möglichen Aufgaben im Körper. Da auch gerne, wenn es interessiert, gerne den Protein-Deep-Dive von uns einmal anhören. Aber das sind also Proteine, die rumschwirren, eigentlich normale Aufgaben haben. Und jetzt ist diese Krankheit Demenz, ist, dass die im Gehirn irgendwie sich ablagern, verklumpen und dann dazu dafür sorgen, dass das Gehirn nicht mehr funktioniert an der Stelle, wo es verklebt.
Genau.
Das passiert quasi bei Demenz.
Ganz genau.
Okay.
Genau. Und man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt so, also ohne da jetzt zu intensiv reinzugehen, es gibt zwei große Formen. Es gibt die primären Demenzsyndrome und die sekundären. Mhm. Primär bedeutet, es ist im Gehirn wirklich was verändert, quasi wie kaputt gemacht worden.
Ja.
Und das ist nicht wieder zurückführbar. Mhm. Da fallen dann automatisch zwei Worte oder Begriffe. Das ist einmal die Alzheimer-Demenz, also Alzheimer-Erkrankung. Ah, ja. Das sind so 60-70% aller Demenzfälle, entschuldige. Und dann gibt es die sogenannte vaskuläre Demenz. Vaskulär bedeutet immer mit Gefäßen. Damit ist der Rückschluss, ich habe irgendein Problem bei den Gefäßen, die das Blut zu meiner Hirnmasse bringen und mein Hirn durchbluten. Und durch diese weniger Durchblutung gehen Hirnzellen kaputt, die dann eben Abfallprodukte entwickeln etc. Das heißt, es ist was kaputt, das kann ich nicht mehr rückgängig machen.
Ah, okay. Also das bedeutet, wie wir es gerade erklärt haben mit den Proteinen, das ist Alzheimer. Oder ist das generell die Demenz?
Das ist eine generelle Form der Demenz. Weil du musst sagen, Demenz ist nicht die Erkrankung an sich, sondern es ist ein Formenkomplex.
Ah, okay.
Und also unter Demenz versteckt sich ganz, 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 ganz viel. Also viele Untererkrankungsbilder sozusagen.
Ah, ja? Okay.
Und die Haupterkrankung ist die Alzheimer-Demenz.
Ja.
Und dann gibt es die vaskuläre Demenz. Also sprich Alzheimer, Ablagerung dieser Proteine. Dann gibt es vaskulär, das ist Unterversorgung. Zellen gehen kaputt. Wie so eine Art Mini-Infarkt im Hirn. Und dann gibt es zum Beispiel nochmal andere Eiweiße, sogenannte Lewy-Body-Demenz. Das sind spezielle andere Eiweiße, die verkleben können. Es geht immer darum, verklebt geht dieses Hirngewebe kaputt.
Ja.
Was da jetzt verklebt, dem hat man einfach einen unterschiedlichen Namen gegeben, weil man gesehen hat, einmal ist es Uhu-Kleber und einmal ist es Paddex-Kleber.
Okay.
So. Ja, okay. Dementsprechend wurde es benannt.
Okay, aber also wenn wir über Demenz sprechen, sprechen wir immer darüber, das Gehirn funktioniert in gewissen Teilen nicht mehr,
ja,
weil das entweder verklebt ist oder weil da kein Blut mehr hinkommt. Und das, dieses Gesamtkonstrukt nennt der Mediziner Demenz als Folge, aber das kann tausend Ursachen haben.
Genau, ganz genau. Es kann tausend Ursachen.
Ja.
Und dann ist es eben, wir unterscheiden zwischen, sind es Ursachen, die etwas im Hirn kaputt machen, was ich nicht mehr wieder beheben kann, oder sind es Ursachen, die ich teilweise eben beheben kann.
Ja.
Und das sind diese sekundären Formen und das sind zum Beispiel starke Mangelzustände. Also ein Klassiker ist ein starker Vitamin B12-Mangel, führt dazu, dass einfach Vitamin B12 hat die Aufgabe, alles, was an Synapsen, an Nervenbahnen, was auch immer im Hirn ist, zu unterstützen.
Ja.
Und wenn ich diese Unterstützung nicht habe, dann laufen die Prozesse einfach nicht normal. Das kann richtig Symptome wie einer Demenz machen.
Mhm.
Und wenn ich jemandem ausreichend Vitamin B12 gebe, dann fährt der Zentralrechner wieder hoch.
Mhm.
Also dementsprechend, sowas kann das machen. Oder leider auch ein Klassiker, muss man sagen, toxische Mechanismen. Toxisch, alles was giftig ist.
Mhm.
Und die Hauptursache ist bei chronischem Alkoholkonsum.
Mhm.
Ja, also ich habe ein Zellgift, das eben nicht nur die Leber kaputt macht, sondern ich habe da auch Stoffwechselprodukte, die entstehen, gerade auch wenn die Leber zum Beispiel nicht mehr richtig entgiftet.
Mhm.
Die Stoffe, die dann entstehen, gehen eben in, also man spricht da auch viel über Ammoniak zum Beispiel, was da entsteht und das dann im Gehirn macht richtig das Gehirn kaputt.
Ja, ja.
Und das, wenn es kaputt ist, dann funktionieren die Prozesse auch nicht mehr. Auch das kann diese Symptome von Demenz machen,
ne?
Als ein Beispiel. Dann gibt es das große Thema, man sagt, den medizinischen Raumforderungen. Also irgendetwas, was im Kopf sich selbst Raum einnimmt.
Mhm.
Ja, das kann Tumor sein, der auf das Gewebe draufdrückt, also der immer größer wird, drückt die Zellen aneinander oder macht die Zellen kaputt. wenn der Tumor rauskommt und das Gehirn sich wieder wie entfalten kann, kann auch das sein, dass die Symptome wieder komplett weg sind. Das können Gehirnblutungen sein, dass einfach Blut sich ansammelt und irgendwo drauf drückt. Also Raumforderungen sind so ein Punkt. Es gibt verschiedene infektiöse Erkrankungen, verschiedene Viruserkrankungen, die zu Veränderungen führen können, oder eben Trauma, also schwere Schädel-Hirntraumata. Mhm. Warum ist das ein Thema? Jetzt nicht, weil mein Knochen gebrochen ist, weil man sich denkt, na gut, wenn jetzt da ein Sprung drin ist, was hat das für Auswirkungen aufs Hirn? Ich habe ja entsprechend quasi Flüssigkeit ums Hirn, wo das so ein bisschen gebettet ist. Und wenn ich aber irgendwo stark mit dem Kopf anschlage, rutscht das Hirn im Kopf hin und her, und wenn das eben an die Schädeldecke anschlägt, habe ich auch einen Dämpfer, was die Zellen angeht. Ja. Und das kann sich aber regenerieren, darum sind es eben Formen, die solche Symptome machen können, die aber auch wieder rückläufig sein können.
Okay. Genau. Also heißt das, hast du einmal ein paar Faktoren runtergerattert, die eine Art der Demenz kreieren können, die aber umkehrbar ist.
Ja.
Das heißt, du hast jetzt nichts anderes gesagt wie, also es gibt einmal eine Demenz, die ist nicht mehr umkehrbar.
Genau.
Das ist, wenn was verklebt oder durch Blutung gestört ist. Mhm. Und das Zweite ist, es gibt eine Demenz, die ist wieder umkehrbar. Das ist, wenn man sich quasi einfach vergiftet oder einen Mangel hat, genau, oder einfach das Gehirn plastisch gedrückt wird.
Potenziell vorübergehend.
Ja.
Aber worum man sich eben vor allem kümmern muss, ist um diese Form der Demenz, die nicht umkehrbar ist. Weil das muss man ja, das muss man früh genug die Dinge in Gang setzen, ja, dass diese Verklebung erst gar nicht vor.
Wenn du dir diese Folge noch einmal zu Gemüte führen möchtest, empfehle ich dir sehr die Long Game Show Notes. Das ist eine Textversion des Podcasts, in der wir weiterführende Ressourcen, Quellen und auch Grafiken einmal für euch aufgearbeitet haben, komplett kostenlos. Einfach auf longgame.de/shownotes gehen, danach der Folgennummer suchen und viel Spaß damit.
Aufgetreten.
Ja, okay. Aber auch spannend, das heißt, es gibt zum einen, wenn man sich das jetzt das Gehirn vorstellt wie eine Stadt, mhm, und da laufen ganz viele Stromleitungen überall längs. Das eine ist, sozusagen, es werden wirklich aktiv Stromleitungen durchgekappt. Da kommt dann, mhm, auch erstmal nichts mehr hin, ja, man kann es nicht reparieren. Das andere ist, es gibt vielleicht einen temporären Stromausfall irgendwo, genau, weil irgendwie eine zu hohe Überladung ist von dem Netz.
Ja.
Ja? Okay. Übrigens, wir haben einen Kommentar bekommen. Toll erklärt, aber lass doch diese blöden Beispiele immer weg. Ja, es geht nun mal nicht anders.
Ich sag vorsichtig, es gibt auch andere Lager.
Nein, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob euch diese Beispiele helfen, das leicht verständlich zu machen. Okay, also, aber wir fokussieren uns jetzt eben auf die primäre Demenz, also die Demenz, die man nicht mehr umkehren kann.
Genau.
Was auch, glaube ich, die ist, wovor die meisten eigentlich Angst haben. Und ja, die schauen wir uns einmal an. Nur von der Häufigkeit her, also 80-90% aller Demenzfälle sind diese nicht umkehrbaren Demenzfälle. Mhm. Und von wiederum diesen nicht umkehrbaren ist eben die Alzheimer-Demenz der häufigste,
ganz genau,
Fall. Also dieses Verkleben von den Proteinen. Okay, das einmal zu den Begrifflichkeiten. Jetzt ja die Frage, also ist Demenz etwas, was bei jedem einfach passiert, automatisch? Also ist quasi einfach eine Art des Alterns? Oder ist es wirklich eine Krankheit?
Hm. Naja, du kannst es an sich nicht so hart trennen, weil eine Erkrankung entsteht manchmal halt auch, wenn man älter wird. Ja? Also sprich, das System wird älter, manches funktioniert nicht mehr, dadurch entsteht eine Erkrankung. Du kannst jetzt nicht sagen, wie bei einer Viruserkrankung, da kommt ein Virus, setzt sich drauf, das ist jetzt die Erkrankung und dann macht man das wieder weg. Also wahrscheinlich ist es so, dass diese Erkrankung entsteht aufgrund von Prozessen, die im Alter schlechter werden. Mhm. Ja, oder was sich über die Zeit ansammelt, dadurch entsteht diese Erkrankung. Weil das ist ja genau der Punkt, wo ich präventiv reingehe, dass ich sage, ich verändere Dinge im Vorfeld, damit sich manches im Alter gar nicht erst entwickelt. So.
Okay, aber das heißt also, wenn ich nur alt bin, also wenn man eine Kurve zieht, Anzahl Demenzfälle und Alter, hast du eine ganz, ganz starke Korrelation dazwischen.
Ja.
Also, ne, das, aber ja, es ist nicht so, dass du nur, weil du kannst auch genauso gut 98 sein, aber auch keine Demenz haben.
Genau, es ist
aber
jetzt nicht nur, weil du
steigt alt, und die, genau, Inzidenz steigt auch mit steigendem Alter.
Genau, es, okay, ist nicht nur, weil du alt wirst, wirst du dement, ja, aber es ist ein deutlich höheres Risiko, je älter du wirst, ja, desto leichter kannst du auch Demenz
bekommen. Okay, ja. Okay, und jetzt lass uns gerne einmal durch die Risikofaktoren durchgehen, weil, mhm, die sollte man auf jeden Fall ja kennen. um sie dann eben potenziell anpassen zu können. Was für Risikofaktoren gibt es und wie kann ich jetzt damit umgehen, die für mich zu erkennen?
Also das eine ist, ich muss überhaupt mal wissen, habe ich das Ganze in der Familie? Ja, also Großeltern irgendwie dement, bei Eltern Demenz, also gibt es das in der Familie? Also habe ich den Hinweis, dass ich eine genetische Belastung oder ein Risiko habe? Das als eines schon mal. Dann ist ganz viel, man wird jetzt sehr schnell merken, es geht immer darauf zurück, wie sehr fordere ich mein Gehirn, egal welche Form der Informationsverarbeitung. Ist es, dass ich allein zurückgezogen lebe oder habe ich ein super Sozialumfeld? Ja? Sowas ist schon mal ein Risikofaktor. Wenn ich allein lebe, habe ich weniger soziale Interaktion. Ich muss mich mit weniger Informationen, die auf mich eintreffen, auseinandersetzen, fordere mein Gehirn dadurch weniger. Ist ein Risikofaktor. Dann, wie gut ist meine Sehstärke und meine Hörkraft? Wenn ich weniger sehe, habe ich auch hier weniger Informationen, die mein Gehirn verarbeiten muss. Das Hirn muss weniger machen, auch schon mal eine Downside. Wenn ich weniger höre, auch hier dasselbe wie beim Sehen, weniger Informationen. Aber vor allem ganz wichtig ist, je weniger ich höre, desto mehr entsozialisiert man. Automatisch, weil man an dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr so teilnimmt, weil man einfach weniger mitbekommt. Mhm. Also auch das ist ein Risikofaktor. Dann ganz, ganz wichtig, wie wir es auch in dem Thema mit Herz-Kreislauf hatten, wie stehe ich von meinen Prozessen im Körper da? Also habe ich einen Bluthochdruck, habe ich erhöhtes Cholesterin? Also alles, was irgendwie negativ auf meine Durchblutung im Körper einspielt, weil je schlechter mein Gehirn durchblutet wird, desto höher das Risiko, dass ich eine Demenz entwickeln kann. Auch da habe ich irgendwelche dann eben Risikofaktoren, irgendwelche Gifte, Noxen, die ich mir regelmäßig zuführe, also Alkohol, wie wir es vorhin gesagt haben, Rauchen, wieder was die Gefäße angeht, oder betreibe ich irgendwelche Sportarten, wo ich eben regelmäßig einen auf den Kopf bekomme. Ja, diese permanenten Mikroerschütterungen oder auch stärkere Erschütterungen, die da kommen können, haben wahnsinnigen Impact auf das Risiko. Mhm. Ja? Also das wären so die Hauptpunkte. Es gibt noch eine weitere Komponente, bei der man sagt, also alles, was psychisch-mental ist, ist ein Riesenfaktor, weil gerade so prädepressive Phasen oder wirklich Depressionen haben ein deutlich höheres Risiko, Demenz zu entwickeln. Und in dem ganzen Thema emotional, mental, was extrem auf die Demenzrisiko einwirkt, ist Schlaf. Also wenn ich weniger schlafe, habe ich ein extrem hohes Risiko, leichter eine Demenz zu entwickeln.
Ja. Okay, also lass uns da gerne einmal jetzt in die einzelnen Punkte reingehen. Einmal zum Thema Schlaf. Mhm. Das heißt, jetzt habe ich eine Person, die schläft 5 Stunden am Tag. Mhm. Hat die automatisch ein höheres Demenzrisiko?
Ja.
Okay.
Also da ist es so, dass, was passiert im Schlaf? Im Schlaf ist gerade in der Tiefschlafphase der Moment, bei dem, jetzt blöd gesagt, das Hirn, die Müllabfuhr im Hirn arbeitet. Also in der Tiefschlafphase wird alles, was an Stoffwechselabfallprodukten entsteht, aufgeräumt und weggearbeitet. Mhm. Wenn ich meinem Körper zu wenig Zeit gebe, in dieser Phase verbleiben zu können, kann meine Müllabfuhr einfach nicht genügend aufräumen. Was räumt sie auf? Diese Ablagerungen, diese Kleber an Eiweiß, die da entstehen. Und wenn ich quasi bereits den Zustand habe, dass da so ein Kleber entsteht, also so eine Proteinablagerung ist, und ich meinem Hirn genügend Zeit gebe, das aufzuräumen, dann ist es wieder weg, dann habe ich kein Thema. Habe ich zu wenig Zeit, bleibt das Ganze. Mhm. Da gibt es ein spezielles System im Hirn, das sogenannte glymphatische System heißt es, und das ist eben dieser Aufräumprozess, der da abläuft. Mhm. Genau. Also insofern ist Schlaf dahingehend extrem wichtig. Plus, was kommt als zweite Komponente mit rein? Wenn ich weniger schlafe, habe ich eine Hormonfehlregulation, also eine Dysbalance. Ich habe dadurch deutlich höhere Cortisolspitzen, die da laufen. Mhm. Und damit habe ich eine Verschiebung ins Stresssystem, was wieder dazu führt, dass ich eben leichter diese Ablagerungen bekomme und weniger ausreichend Zeit für dieses glymphatische System habe. Mhm. Also damit habe ich zwei Komponenten, weshalb Schlaf unfassbar wichtig ist auf die Demenzprophylaxe.
Also du sprichst das Thema Stressreduktion auch genau an. Also so verstehe ich das. In der Phase vom Stress ist der Körper mit Überleben beschäftigt und eben nicht mit Sachen, die ihm langfristig dienen, wie zum Beispiel aufräumen, Entzündung reduzieren und so weiter.
Genau.
Und dementsprechend diese Phase braucht es, um diese Proteine, den Müll quasi aus dem Gehirn rauszubringen. Mhm. Und das passiert im Stress nicht. Und wenn man eben wenig schläft, passiert das auch eben nicht.
Richtig.
Du hast gerade noch angesprochen, das Thema Alkohol. Mhm. Jetzt gibt es ja auch das Gegenargument zu sagen, ja, in Italien gibt es ja die Omas, die sitzen im Dorfkern zusammen und trinken da jeden Abend einen Wein und denen geht es total gut, bis sie 90 sind. Logischerweise ist das jetzt eine anekdotisch, und das ist so ein typisches so Stammtischparole, aber da ist ja schon was dran, glaube ich zumindest, wenn man den sozialen Aspekt mit reinbezieht. Also quasi wenn man einfach sagt, okay, man ist deutlich geselliger, wenn man irgendwie sich zum Gläschen Wein trifft am Abend. Genau. Wie siehst du da den Trade-off? Also sagen wir jetzt, überhaupt kein Alkohol mehr trinken, um Longevity zu machen? Oder wie ist da deine Einschätzung als Arzt?
Also ich glaube auch, dass man, ich möchte jetzt nicht aktiv zum Alkohol trinken hier motivieren. Das glaube ich, wäre die falsche Message. Ja? Und wir haben ja mal eine Folge aufgenommen, wie intensiv muss ich was machen? Also wie weit muss ich mich kasteien, um Longevity durchführen zu können?
Kurze Antwort, 300 Tage im Jahr sind das entscheidende. Ja?
Genau, okay. Genau. Ja. Ist es der Aspekt, dass ich abends rauskomme, mich mit anderen treffe, im Austausch bin, mir gute Gespräche habe, dadurch Informationen verarbeite und ich trinke da das Glas Wein am Abend mit, ist es wahrscheinlich nicht das Glas Wein, was mich dann in die Demenz stürzt.
Ja. Ja.
Ist es das Glas Wein am Abend, muss es unbedingt am Abend sein? Da wird es dann schon ein bisschen heikler, weil was passiert? Ich trinke das Glas Wein am Abend, das hat aber Auswirkungen auf meine Schlafqualität, weil das ist nicht der Moment, wo ich es trinke, wo es schlecht ist, sondern der Körper muss es ja abbauen. Bedeutet, in einem Moment, wo mein Körper eigentlich aufräumen will, beschäftige ich ihn mit Abbau dieses Giftes sozusagen. Mhm. Also ich nehme ihm Möglichkeit, die Zeit für das zu verwenden, was er eigentlich möchte, wenn ich es auf die Spitze treibe in der Überlegung. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, gut, dann trinke ich das Glas Wein halt am Mittag. Mhm. Ja? Ist in der Tat sogar besser, weil ich dann mehr Zeit habe, um tagsüber abzubauen und dann kann ich halt schön schlafen. Also wenn es das Glas Wein sein muss, ja, dann eher Mittag statt abends, aber ja, Bottomline, um was geht's? Habe ich einen Gesellschaftenaspekt Richtung Demenz? Sicherlich besser.
Okay, also kurz.
Aber schaffe ich es, mich mit einem guten Glas Wasser zusammenzusetzen? Noch besser.
Ja, genau. Ja. Ich spreche es an, weil natürlich in ganz vielen, gerade hier in Europa, natürlich die sozialen Strukturen oftmals mit Alkohol einhergehen und man das nicht so separat betrachten kann. Also wir sagen quasi grundsätzlich, für eine Demenzprävention ist ein Eingebundensein im sozialen Umfeld
viel wichtiger als viel jetzt wichtiger mal ein Glas Wein am Abend.
Als mal ein Glas Wein.
Ja.
Und glaube ich auch die Demenz, die dann durch Alkoholkonsum passiert, das ist dann aber auch wirklich das Fiese. Da, ne?
Also musst du schon ziemlich hart an die Flasche gehen.
Ja. Und dann auch alle, wahrscheinlich ist es eher die Person, die dann auch alleine wahrscheinlich alkoholkrank ist oder irgendwie sowas. Da über solche Fälle reden wir dann, wo dann Alkohol wirklich
noch spielt. Ja, ganz genau.
Okay, also das zu dem Faktor. Und dann letzte Rückfrage von mir dazu. Du hast die familiären Risikofaktoren.
Du wirst nicht rauskommen, dass du jetzt endlich Alkohol trinken kannst.
Sorry. Die genetischen Risikofaktoren.
Ja.
Du hast gesagt, man soll sich anschauen, Großeltern, Eltern. Wie ist es da? Also reicht ein Fall, dass ich ein erhöhtes Risiko habe? Wenn ich mehr Fälle habe, ist es noch höher das Risiko. Mhm. Wie ist das zu bewerten? Und gibt es vielleicht noch einen präziseren Wert, das zu bewerten?
Mhm. Je häufiger es vorkommt in der Familie, desto höher ist mein Risiko.
Mhm.
Erstmal. Beziehungsweise je höher ist das Risiko, dass ich das Genetische mitbekommen habe, das mein Risiko für Demenz erhöht.
Okay.
Ja. So, doppelt gemoppelt. Jetzt kann man da eine Wissenschaft draus machen und das möchte ich jetzt nicht so intensiv reingehen, weil sonst dreht man da durch. Ja? Es gibt einen Blutwert, den kann ich bestimmen und der kann mir zeigen, habe ich ein höheres Risiko oder nicht.
Mhm.
So. Was bedeutet das? Wenn ich diese Bestätigung durch diesen Bluttest habe, dann heißt es, ja, ich habe ein höheres Risiko, potenziell vor meinem 85. Lebensjahr leichter Demenz entwickeln zu können.
Mhm.
Was aber nicht automatisch heißt, dass ich Demenz bekommen werde.
Ja.
Wenn ich mich um die anderen Punkte, die wir gerade gesagt haben, kümmere, geht mein Risiko deutlich runter.
Ja.
Wo liege ich bei dem Ganzen? Also
wollen wir noch einmal kurz, also der Wert, also was ist das für ein Wert und was kann dabei rauskommen?
Ja, also das ist das sogenannte Apolipoprotein-E-Wert, also ApoE abgekürzt. Man muss sich das so vorstellen, man bekommt quasi einen genetischen Teil vom Vater und einen genetischen Teil von der Mutter. So. Und wenn ich mir diesen Wert anschaue, dann habe ich eine Zahl, von, was vom Vater kommt, Schrägstrich, eine Zahl, was von der Mama kommt. Mhm. Und diese Zahlen sind 2, 3 oder 4.
Aha.
So. Der 3 und 3 Kombination ist das, was der Normaltyp, sagt man, ist, also das, was ich was an sich sonst am wenigsten Risiko allgemein bringt, also Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung, für Demenz etc.
Wenn ich das habe, dann ist wie hoch mein Risiko bei 3 und 3?
Mhm. Dann ist das Risiko ungefähr 10-15% Demenz vor meinem 85. Lebensjahr entwickeln zu können.
Mhm.
Dann muss ich mir anschauen, habe ich, und da ist das die Zahl für Demenzrisiko, ist die 4. Also habe ich irgendwie 2 und 4, 3 und 4 oder habe ich 2 Vierer?
Also 4
und 4, genau. Wenn ich nur eine 4 dabei habe, also klassischerweise 3 und 4, dann habe ich ein Risiko von 20-25% mhm. vor meinem 85. Lebensjahr Demenz zu entwickeln.
Mhm.
Und wenn ich jetzt das volle Lotto spiele und von beiden Eltern dieses Risikogen mitbekomme, also 4 und 4, dann habe ich ein Lebenszeitrisiko, sagt man dazu, von 50-60% vor meinem 85. Lebensjahr eben Demenz zu bekommen.
Okay, also kurz gesagt, wenn man das wirklich mal genau wissen möchte, kann man so einen Blutwert bestimmen.
Mhm.
Das geht eigentlich überall. Das ist also das, die Technik dafür liegt eigentlich überall vor. Und dann kann man sagen, wo liegt mein Risiko ungefähr? Mhm. Kleine Vorwarnung, nur aus unserer Erfahrung, wenn man damit zu einem normalen Hausarzt geht, kann es sein, dass der Hausarzt sagt, das möchte ich dir nicht bestimmen, weil das ist ein Wert, der kostet, glaube ich, 30 Euro. Und der hat aber, also du musst halt dabei beraten werden und so. Und das ist also wenig Umsatz, viel Arbeit, wollen viele Ärzte nicht machen. Haben wir nur so also als Feedback bekommen, dass es oftmals einfach verneint wird, diesen Wert bestimmen zu lassen. Aber man kann den schon bestimmen. Wir bestimmen ihn auch, um das Risiko einmal zu verstehen, weil wir halt glauben, wenn du ein Risiko kennst, gehst du ganz anders damit einfach um.
Ja.
Gibt auch andere. Meine Mama zum Beispiel sagt dann, nee, das Risiko will ich gar nicht wissen von mir.
Ja.
Ne?
Da gibt's auch absolut. Also ja. habe ich durchaus auch Bekannte, die sagen, nee, weil dann weiß ich, dass das spielt permanent unterschwellig mit. Und das ist genau das, warum eben mancher sich ein bisschen davor zurückhält, das abzunehmen, weil du musst dich schon mit der Person auseinandersetzen. Also du musst es dann diskutieren und du musst einschätzen können, was macht das mit der Person? Und du musst dir selber auch mal die Frage stellen, was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt so ein Risiko weiß, wenn das permanent mitschwingt?
Ja.
Bei mir ist andersrum. Also ich habe dieses 3 und 4, also sprich, ich weiß, ich habe ein 20-25%iges Risiko, vor meinem 85. Lebensjahr Demenz bekommen zu können, war für mich ein Hauptansporn zu sagen, okay, ich muss mich einfach noch mehr um meine Gefäße kümmern, um meine Durchblutung kümmern. Ich muss mich noch mehr um die Risikofaktoren kümmern, weil ich eben weiß, wenn ich das tue, kann ich dieses Risiko runterfahren. Also für mich war es ein Ansporn, der mich jetzt nicht nachhaltig verunsichert, aber der mir schon als Reminder da ist, zu sagen, komm Junge, bleib dran, kümmere dich drum. Ja? Aber das muss man für sich selber rauskriegen oder mal überlegen, wie reagiere ich da drauf?
Ja. Wir haben eine kostenlose Longevity-Grundausbildung für euch aufgesetzt. Und zwar sind das all die Videos aus Getting Started in kleine Clips runtergeschnitten, die vor allem auch durchsuchbar sind. Und dadurch kann man eben sich all die Inhalte, die man sich nochmal genau anschauen möchte, gezielt anschauen. Ist ab sofort unter longgame.de/videokurs verfügbar. Schaut da doch gerne einmal rein, wenn ihr euch weiterbilden wollt im Thema Longevity und präventiver Medizin.
Ja. Und das zu den Risikofaktoren, da noch eine Frage, also ist das Risiko gleich bei Männern und bei Frauen jeweils? Mhm.
Nee, also da muss man sagen, dass Frauen deutlich stärker und häufiger betroffen sind.
Mhm.
Ja, also da spielt zum einen rein, dass Frauen an sich eine längere Lebenserwartung haben. Das heißt, sie haben an sich auch schon mal mehr Zeit, dass was passieren kann.
Mhm.
Ja. Plus bei Frauen ist es eben, oder geht man derzeit davon aus, auch darauf zurückzuführen, dass sie eben sehr, sehr früh auch eine hormonelle Umstellung haben.
Mhm.
Und diese Hormonprozesse, die ablaufen, können eben da auch das Risiko erhöhen.
Mhm.
Und dementsprechend haben Frauen da eine deutlich höhere Risiko oder Belastung.
Ja. Ja. Genau, also ungefähr 2/3 aller Alzheimer-Patienten sind Frauen.
Sind Frauen, genau.
Bei logischerweise 50-50 Verteilung, also quasi genauso viele Männer wie Frauen auf der Welt.
Genau.
Also überrepräsentiert dabei.
Ja.
Okay, das einmal zu den Risikofaktoren. Jetzt würde ich gerne einmal mit dir durchsprechen. Was kann man denn jetzt tun, um eben das zu vermeiden. Also erstmal kenn dein Risiko und dann ist ja immer die Antwort, dann geh aktiv in die Prävention. Lassen Sie jetzt einmal gerne ein genaues System aufbauen, wie man Demenz bei sich konkret verhindern kann.
Also ein Punkt vorweg noch, man muss sich vor Augen halten, es gibt eine sogenannte Demenzschwelle. Das bedeutet, ich muss anschauen, wie gut ist meine geistige Leistungsfähigkeit. Mhm. Und es gibt eine Demenzschwelle, bei der man sagt, wenn deine Leistungsfähigkeit so weit abgefallen ist, dass du unter diese Demenzschwelle kommst, dann geht die Erkrankung los. Bedeutet, ich muss meine mentale Leistung so hoch, wie es nur irgend geht, halten. Weil wenn ich mich permanent um meine mentale Leistung kümmere, nehme ich auch über die Jahre hinweg weniger stark von den geistigen Fähigkeiten ab. Wie schaffe ich das? Wie wir vorhin gesagt haben, absoluter Hauptpunkt ist Schlaf. Ja, also wenn ich als erstes Prävention für Demenz machen möchte, kümmere ich mich mal um meinen Schlaf. Ich muss schaffen, dass ich ruhig schlafe, dass ich meinen Tiefschlaf habe, dass ich 7 bis 8 Stunden pro Nacht schlafe.
Oder beziehungsweise etwas länger. Also wir hatten dazu auch eine eigene Folge zu Schlaf gemacht. Ich glaube, also die Range basiert auch vom Alter. Also wenn man in seinen 20ern oder 30ern ist, lohnt es sich auch etwas länger zu schlafen. Danach sind es diese 7 bis 8 Stunden, die eben ideal sind. Und da wichtig, Schlafenszeit, nicht Zeit im Bett.
Genau. Ne? Augen zu und weg. Genau. Also das wäre mein absoluter erste Prio an sich. Mhm. Dann zweiter Punkt, mental fordern. Egal wie. Also weitere Ausbildung machen, weiteres Studium machen, sich im Job fordern lassen, mental fordern lassen, lesen, neue Sportart lernen, neues Instrument lernen, neue Sprache lernen. Alles, was mich irgendwie aus meiner geistigen Wohlfühlzone rausschubst und mich neu fordert, ist definitiv aktives Einzahlen auf die Demenzprävention.
Ja.
Ja? Das als zweiten Punkt.
Und da ganz wichtig, also das, also was meinen wir damit mit fordern? Was eben jetzt der nicht optimal wäre, du hast einen Job, wo du, ich sag mal, sozusagen, also haben die wahrscheinlich die wenigsten, die hier zuhören, aber Daten aus einer Excel in ein System kopierst. Das machst du jeden Tag in den letzten 20 Jahren. Du kommst nach Hause, setzt dich vor den Fernseher und schläfst und das war's sozusagen. Ja? Und wenn du sowas zum Beispiel hast, kann man davon ausgehen, okay, du hast vielleicht eine Schwierigkeit in der mentalen Forderung. Ich vermute jetzt aber mal, dass wahrscheinlich eher bei den Leuten, die hier zuhören, die allesamt eigentlich anspruchsvolle Berufe haben, wahrscheinlich eher der Stressfaktor tatsächlich eher eine Rolle spielt, ne?
Genau.
Als die wenige.
Genau, also wir hatten es mal so gesagt, der Highway to Hell ist wirklich mental nicht gefordert im Job. Du gehst heim, trinkst dein Abendbier, zögerst es mit Fernsehschauen raus, gehst spät ins Bett, schläfst kurz, dann kannst du sagen, wunderbar, also Anfang 80 bin ich dabei. Ja. Wie du richtig sagst, wahrscheinlich ist bei den meisten eher der Stressfaktor. Das ist dann quasi der dritte im Bunde. Also wenn ich es habe, dass ich in meinem Job Lösungen finden muss, irgendwelche Probleme überleg oder so da gefordert bin, dann ist es in der Tat der Stressfaktor. Also dass ich schaue, dass ich wirklich mein Hormonlevel ausgeglichen bekomme, dass ich eben nicht so hohe Cortisol-Level habe, dass ich nicht so viel entzündliche Prozesse habe, damit ich nicht zu sehr im Sympathikus laufe, also wie du vorhin gesagt hast, hier mit Kampf und Einstellung. Das ist das Dritte, also ich muss schauen, mein Stressmanagement dahingehend. Dann, wenn ich die Punkte habe, kann ich anfangen, mich um die Dinge zu kümmern, die ich vorhin angesprochen habe, dass ich eben schaue, wie ist mein soziales Umfeld, wie viel Interaktion, Sozialinteraktion habe ich. Habe ich bereits beim Job das Ganze, also Kaffeepause, treffe ich wen, spreche ich mit oder sitze ich nur im Homeoffice und kriege eigentlich gar nichts mit. Mhm. Dann eben auch, wie oft mache ich was mit meiner Familie, wie oft mache ich was mit Freunden, solche Dinge. Ich würde regelmäßig mir, spätestens alle 2 Jahre, würde ich mir einmal Seh- und Hörtest machen, um eben wirklich frühzeitige Veränderungen zu bekommen, weil das Problem ist, wenn sich Seh- und Hörkraft verändert oder schlechter wird, adaptiere ich. Weil das lässt so ganz heimlich nach und ich stelle mich darauf ein und wenn es eben zu schlecht ist, kapiere ich es gar nicht, weil ich dann schon voll in dem Tunnel bin. Wenn ich regelmäßig testen lasse, wo ich stehe, kann ich eben früh genug mit Brille, mit Hörgerät, was auch immer dagegen angehen. Also das ist auch so ein Punkt, den muss man einfach frühzeitig auf dem Schirm haben. Mit dann eben, wie wir vorhin gesagt hatten, Sportart, wenn ich irgendwas mache, clever wählen, dass ich eben nicht irgendwie permanent einen auf den Kopf bekomme. Also ich sollte, würde ich jetzt permanent boxen gehen oder Football spielen oder es gibt Studien, die zeigen, dass auch ein Verlauf bei Fußballern ist, gerade durch die Kopfbälle. Es sind natürlich Sportarten, die jetzt nicht unbedingt positiv darauf einzahlen. Mhm. Ja, also wenn ich es wirklich optimiert machen möchte. Genau, das wären so an sich mal die primären Sachen. Dann muss ich zusätzlich eben schauen, habe ich alle Themen durchgespielt, die auf meine Gefäßgesundheit einspielen? Also dass ich die Durchblutung halte. Bedeutet, habe ich Übergewicht, ja oder nein? Habe ich zu hohes Cholesterin? Habe ich einen zu hohen Blutdruck? Das wären dann nochmal Fragen, die ich mir stellen muss oder die angegangen werden müssen, um eben dann eine dieser anderen Formen dieser vaskulären Demenz zu verhindern, dass einfach meine Durchblutung gut bleibt.
Was ist mit Entzündungswerten? Zahlen die darauf ein?
Entzündungswerte zahlen insofern darauf ein, weil entzündliche Prozesse auch diese Ablagerungen triggern können. Ja. Ja, also dementsprechend habe ich irgendwelche chronischen Entzündungen im Körper, komme ich aber auch zusätzlich nochmal über die Schiene. Bei Entzündungen habe ich ja auch immer das Thema mit Gefäßen und Verkalkung, weniger Durchblutung. Also auch hier Entzündung ganz großes Thema.
Ja. Und das ist also, um das noch einmal zusammenzufassen, diese Faktoren, die du gerade genannt hast. Jetzt kann man sagen, ach, das sind die nächsten To-Dos, die mir hier die beiden Jungs aufschreiben. Mist. Das Schöne ist aber, also wenn man sich jetzt mal zurückerinnert an unsere Folgen zu auch Herzinfarkt, Schlaganfall, auch zu Krebs, auch zu Diabetes, zur Demenz. Diese Faktoren, die du gerade genannt hast, hohes Cholesterin, Übergewicht, hoher Blutdruck, entzündliche Prozesse, wenig Schlaf, all das sind ja Faktoren, die auch genauso Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs,
alles.
Also all das beeinflussen. Genau. Das Schöne ist sozusagen, man braucht also nur ein System, das diese Faktoren eben abbildet und dadurch zahlst du automatisch darauf ein, all diese, ich sag mal auf Deutsch, Scheißkrankheiten zu vermeiden.
Genau.
Heißt aber auch gleichzeitig, wenn du hier das schleifen lässt, hast du eben eine doppelte und dreifache Effekt, der sich auch gegenseitig miteinander potenziert.
Genau.
Weil, also, man muss auch sagen,
kriegst du die eine, kannst du eigentlich auf die andere Erkrankung warten.
Ja, genau. Weil, wenn man es jetzt mal immer sich vorstellt, also sagen wir es mal wirklich, ich erkranke an ich habe einen Schlaganfall und bin dann nicht mehr ganz mobil. Natürlich bin ich weniger sozial in Interaktion, natürlich bewege ich mich weniger und natürlich kann es auch sein, dass eine Demenz schneller kommt. Und genauso andersrum, ich bin dement, natürlich bin ich dann nicht mehr so aktiv, mache nicht mehr so viel Sport, lege vielleicht an Gewicht zu, bewege mich nicht mehr so viel. Also all diese zahlen aufeinander ein und deswegen ist so ein gesamtheitliches präventives System eben wichtig, was genau. immer
ansprechen. Du hattest jetzt mit Bewegung gesagt, das ist in der Tat, was wir jetzt noch nicht explizit rausgestellt haben, auch als präventiven Faktor, Bewegung, ja, also Sport treiben unbedingt. Mhm. Da gibt es geniale Studien, die gezeigt haben, dass bereits Demenzerkrankte, wenn man mit denen angefangen hat, regelmäßig Ausdauersport zu machen, da ist Ausdauersport, zahlt nochmal mehr in die Prävention oder in die Verbesserung der Symptomatik ein, als nur Kraftsport, muss man sagen. Als man mit dem Ausdauersport begonnen hat, ist sogar das Demenzlevel besser geworden. Also es ist nicht ganz weg, aber man hat gemerkt, irgendwie kriegen sie mehr auf den Schirm als davor. Dementsprechend, weil auch hier in dem Moment der Bewegung habe ich einen gewissen Abbau- und Regenerationseffekt, was diese Ablagerung angeht. Und darum ist auch hier Sport das absolute A und O. Und Sport zahlt natürlich auch auf die anderen Erkrankung positiv ein. Ja.
Das heißt, jetzt haben wir einmal kurz gesprochen über die sozusagen in der aktiven Berufsphase, also auf dem haben wir jetzt gerade zu genügend durchgesprochen. Und wenn man jetzt sagt, okay, man hört jetzt nach dem Beruf auf, vielleicht wenn wir auf diese Phase noch einmal raufgucken könnten, was würdest du empfehlen, wenn man eben diesen geistigen Rhythmus vom Beruf nicht mehr hat, wie man dann aktiv für Prävention eben beitragen kann? Man kriegt das ja ganz oft mit, dass Leute eben topfit sind, dann in Rente gehen und dann aber
dann abbauen dann und abbauen. Da einbrechen.
Wie kann man das verhindern?
Also ich muss mir, wenn ich den Plan habe, mit dem Arbeiten aufzuhören, muss ich mir im Vorfeld eine Struktur bauen, dass ich Aufgaben habe. Dass ich weiß, ich habe etwas, wo ich mich weiter mental fordere. Ist es etwas, dass ich irgendwo als Beraterfunktion drin bleibe? Ist es etwas, dass ich volontäre Aufgaben annehme und mich um irgendwas kümmere? Ist es, dass ich in einem Verein tätig bin und mich und den aufs nächste Level hebe oder irgendwas? Viele die ältere Herrschaften, die ich kenne, haben angefangen, dann Seniorenstudiengänge zu machen zum Beispiel. Ja. Da gibt es tolle Programme an den Unis. Aber egal wie, ich darf mir da nicht erst Gedanken drüber machen, wenn ich mit dem Arbeiten bereits aufgehört habe, weil dann ist es umso schwerer, da reinzukommen, sondern ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen und die Weichen stellen, dass wenn ich an dem Tag X aufhöre, dass ich weiß, morgen stehe ich dafür auf und mache so und so weiter. Ja. Aber ich brauche etwas, wo ich mental gefordert bin, täglich gefordert bin. Ich muss mir die neu erlangte Freiheit nehmen an Zeit, dass ich das mehr in Sport investiere und hoffentlich fällt dadurch dann auch schon mal ein großer Punkt von Stress quasi ab, wo man sagen kann, der Faktor ist auch raus.
Ja, ja. Oder alternativ kann man sich auch überlegen, also natürlich auch Immobilien zu haben und zu verwalten, so einen Job on the side, auf der Seite sozusagen nebenbei zu haben, auch das ist toll oder eben wirklich Sport zu machen oder auch zu reisen. Ne? Also und da merkt man wieder, wie wichtig dann es wiederum ist, auch körperlich fit zu sein. Und so spielt eben beides aufeinander ein. Mhm. Komm. Spannenderweise, ich muss sagen, ich habe mal eine Zeit lang in einem Seniorenwohnheim gearbeitet. Da war es ganz interessant. Da war es immer so, die Senioren, die Demenz hatten, ich meine, eine Demenzstation tatsächlich, die waren körperlich total fit, interessanterweise. Die in der Demenzstation waren, in dem Seniorenheim waren, das war ein anderer Flügel, die mental fit waren, denen ging es körperlich nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das ein Selektionsbias ist, weil logischerweise jeder, der im Seniorenheim ist, einen Grund braucht, um im Seniorenheim zu sein. Aber
es ist ein interessanter Punkt, aber könnte ich jetzt keine Verbindung
machen. Anekdotische Beweise sind das.
Ich weiß nicht, in was für ein Bootcamp du da warst.
Genau. Okay, und das zur Prävention. Wenn man jetzt aber sagt, okay, jetzt hat die Prävention nichts gebracht, ich habe diese Krankheit.
Ja.
Ist das dann einfach eine Reise, auf der man automatisch ist, oder kann man die irgendwie auch medikamentös dann behandeln oder verhindern?
Also du kannst medikamentös was machen. Das Problem ist nur, du kannst die Symptomatik verlangsamen. Du kannst den Abbauprozess einfach nur verlangsamen, aber du kannst ihn nicht mehr rückgängig machen. Und du kannst ihn auch nicht stoppen, sondern du kannst es wirklich nur langsamer machen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt einmal, also man weiß, dass quasi die Information von einem Nerv zum anderen, also in so einer Nervensynapse, damit ich geistig gut funktioniere, wird über einen speziellen Stoff, also Acetylcholin, weitergegeben. Und es gibt zum Beispiel, es gibt auch ein Enzym, das baut dieses Acetylcholin ab. Bedeutet, ich kriege einfach meinen Botenstoff nicht mehr richtig weiter. Und es gibt eine medikamentöse Behandlung, bei der man eben dieses Enzym stoppt, damit ich maximal viel Botenstoff habe, was eben weitergegeben wird, damit eben alles noch irgendwie intakt bleibt. Es gibt Medikationen, also richtig Antikörper, die versuchen, diese Proteinablagerungen wie abzubauen oder zu verhindern, aber es ist eben nichts, was das Ganze reversibel macht. Und dementsprechend es gibt medikamentöse Ansätze auf verschiedenen Bereichen, die im Hirn Prozesse steuern. Und dann oftmals werden die Medikamente auch kombiniert, weil man sagt, wir bauen ein bisschen Protein ab, so gut es geht, und schauen, dass wir wieder funktionelle Hirnmasse herbekommen. Plus wir lassen so viel Informationstransmitter, wie es nur geht, in der Synapse und fahren dann den Rechner wirklich komplett hoch, dass es eben so viel wie möglich noch rauszuholen ist. Also diese Kombination gibt es gar nicht selten, aber ich kann eben nicht alles wieder rückgängig machen.
Okay. Okay, also es ist, also ich will mal abkürzen, es gibt Medikamente, würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, das da genau zu besprechen. Wir würden eher sagen, also man will das ja vor allem vermeiden, dass man überhaupt in diese
Phase ist in der Tat kommt. So, also du kannst dann nur ein bisschen Flächenbrand betröpfeln, ja. Aber du kannst, der größte Hebel in der Tat für diese Erkrankung Demenz oder diesen Formenkreis Demenz ist über die Prävention.
Ja.
Also der Hebel ist deutlich stärker als die Medikamente.
Abschließend vielleicht noch, jetzt kursieren ja auch immer wieder Supplements, die gesagt werden, nimm dieses Supplement und du hast keine Demenz mehr. Was ist dazu deine Einschätzung?
Also es gibt aktuell noch kein Supplement, bei dem ich eine ganz klare Evidenz nachweisen kann, wenn du das nimmst, verhinderst du Demenz. Das gibt es so nicht. Es gibt ein Supplement, Kreatin, bei dem weiß man, dass es positive Effekte auf die Hirnfunktion an sich hat. Mhm. Bedeutet aber, was ist der Hebel? Ich kann mit Kreatin Informationen, die auf mich einprasseln, schneller verarbeiten. Mhm. Also ich werde kein Einstein dadurch, aber ich kann zumindest die Prozesse, die im Hirn laufen, unterstützen. Und das ist aber das Einzige, was man bisher nachweisen konnte, dass ich einen positiven Impact auf mein Hirn habe. Mhm. Sonst gibt es derzeit kein Supplement, wo man sagt, ganz klarer Nachweis. Es gibt zunehmend die Aussage hinsichtlich Lithium. Bei Lithium ist es so, dass es eine sehr starke Korrelation gibt, hinsichtlich der Einnahme oder Nichteinnahme zu dem, was im Hirn passiert. Und es gibt einen sehr, sehr engen und guten Vergleich von den Effekten, die ich in einer speziellen Studie hatte bei Menschen, verglichen zu Effekten, die ich bereits nachweisen konnte in der Tierstudie. Hm. Jetzt muss man zu Recht sagen, wir Menschen sind aber keine Tiere, aber dadurch, dass ich einen ähnlichen Effekt nachweisen konnte, kann ich die Korrelation ziemlich gut zusammenbringen. Aber ja, wie es halt immer bei Studien bisher ist, es ist noch kein signifikanter Nachweis.
Okay. Okay. Zu Lithium selber machen wir auch noch mal eine eigene Folge, gerade weil es so heiß diskutiert wird. Auch ich habe die Bild-Zeitung schreibt ja mittlerweile selbst dazu. Also wird Zeit, da einmal kurz in die Studien reinzugucken. Das machen wir auch gemeinsam. Zu Kreatin noch einmal. Wie viel Gramm Kreatin oder wie viel Kreatin sollte ich zu mir nehmen am Tag?
5 bis 10 Gramm am Tag.
5 bis 10 Gramm am Tag?
Ja. Okay. Und da ist es in der Tat, also wenn ich es ganz, ganz, ganz perfekt optimal machen möchte, dann nehme ich es, wenn ich Sport gemacht habe danach, dann habe ich auch den muskulären Effekt, den Kreatin mit sich bringt. Aber allgemein gesagt ist es wichtig, einmal am Tag rein, wann und wie und wo, erstmal egal. Hauptsache ist es am Tag drin.
Okay, einmal am Gramm 5 bis 10. Einmal am Tag 5 bis 10 Gramm.
Genau.
Okay, alles klar. Das heißt, wenn ich es einmal zusammenfassen darf. Also, Demenz bedeutet, das Gehirn funktioniert nicht mehr richtig. Mhm. Das kann passieren durch Verklebungen im Gehirn, die sind nicht mehr umkehrbar. Oder durch kurzzeitige Stromausfälle, durch Gifte, Traumata und so weiter. Mhm. Wir haben uns jetzt heute auf das nicht verhinderbare fokussiert, weil davor die meisten Angst haben. Und wir haben uns jetzt besprochen, also wie das entstehen kann. Es gibt dafür familiäre Risikofaktoren, die kann man bestimmen mit einem Blutwert. Du kannst Risikofaktoren wie soziale Isolation, wenig Bewegung, wenig mentale Forderung, viel Stress, wenig Schlaf sehr gut zusammenfassen. Und die Prävention von dieser schlimmen Krankheit liegt wirklich darin, genau an diesen Hebeln eben zu schalten, sozial aktiv zu sein, sich mental zu fordern, ausreichend zu schlafen, geringe Entzündungsprozesse zu haben, auf all die anderen Risikofaktoren zu achten, die sonstigen Krankheiten bewirken, also Blutdruck, Cholesterin, Entzündungswerte. Und mit diesem System kann man dann schlussendlich bis zu 45% aller Demenzfälle vermeiden.
Genau.
Und wir hoffen, dass euch dieser Podcast einen Wegweiser an die Hand gegeben hat, um genau das zu tun.
Ganz herzlichen Dank.
Danke euch. Ciao, ciao.
Tschüss.